HR Info. Bilanz.
Mit Aydoğan Makasci. Wer hat die besten Ideen und wer schafft es, daraus dann noch ein gutes Geschäft zu machen? Innovation, das ist das große Schlagwort. In Frankfurt fand gerade der 2. Hessische Innovationskongress statt und mehr als 1000 Teilnehmer haben gezeigt, das Thema treibt die Wirtschaft um, auch bei uns im Bundesland. Um Innovation und Politik, um humanes Wirtschaften im digitalen Zeitalter und um den Umgang mit Fehlern und dem Scheitern, darum geht's jetzt in HR Info Bilanz. Innovation ist in aller Munde. Innovation geht die Großen an und auch die Kleinen. Sogar die US-Version der Sesamstraße hat sich mit dem Begriff beschäftigt und versucht, ihn den jungen Zuschauern zu erklären.
I'm Paula.
Oh, and Elmo's Elmo.
And we're here to tell you about today's word.
Yeah.
Tell them what the word is, Elmo.
Okay, Paula. Today's word is innovation.
That's right. And innovation means something new and different.
Zwiegespräch zwischen Schauspielerin Paula Patton und Elmo, eine kurze Definition. Etwas Neues, anderes sei Innovation. Und Elmo, die Stofffigur, versteht wohl.
Elmo calls it a word-a-pad. Oh, sir, do your stuff, word-a-pad.
Today's word is innovation.
Wow, that is a new and different way to tell the word of the day.
Mit einer Maschine spricht Elmo das Wort Innovation blechern aus wie ein Roboter. Genau, prima, lobt die Schauspielerin an seiner Seite. Alles verstanden. Ist es wirklich so einfach mit der Innovation? Darüber habe ich mit Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir am Rande des Innovationskongresses gesprochen und ihn zuerst gefragt, warum braucht es diese Veranstaltung? Warum ein Innovationskongress?
Weil wir der Überzeugung sind, dass wir bei Sachen Innovation noch besser werden müssen. Wir haben in der hessischen Wirtschaftsförderung die unterschiedlichen Förderprogramme, die es früher mal gab, die sich an unterschiedlichen Technologiebereichen orientiert haben, also Umwelt, Tech, Nanotech und so weiter, zusammengeführt zum Technologieland Hessen, weil wir merken, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen zunehmend verschwimmen und wir sicher sind, dass am Ende das Technologieland Hessen dann bestehen kann, wenn wir mehr Innovation auch in die Breite der Wirtschaft bringen.
Wie innovativ bzw. wie innovationsfähig ist Hessen denn schon? Gerade auch vielleicht im bundesweiten Vergleich.
Wir haben die gute Situation, dass wir eine sehr gute wirtschaftliche Lage haben. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn es ans Gründen geht, dass die Leute, die jetzt hier neue Unternehmen gründen, das vor allem deshalb tun müssen, weil sie Lust darauf haben und weil sie am Ende eine neue Idee haben. Und genau das wollen wir fördern. Wir sind, wenn man sich die Ausgründungen aus den Hochschulen anschaut, besser geworden, fördern das auch ausdrücklich, sorgen dafür, dass rund um die Hochschulen auch die Studierenden dabei unterstützt werden, wenn sie eine Idee haben, dass sie am Ende eben nicht in Omas Garage arbeiten müssen, sondern im Prinzip sowas wie eine Garage schon finden, die ein bisschen besser ausgestattet ist. Wir arbeiten daran, die Förderung mit Geld so zu verändern, dass sie auch zunehmend in Richtung Innovation geht. Und wir sind an dieser Stelle nicht so schlecht. Wir haben natürlich ein Problem, wenn man sich die beispielsweise sehr mittelständisch strukturierte baden-württembergische Wirtschaft anschaut, wo es ja Mittelstand sehr relativ ist. Also auch der Schraubenwirt sagt von sich, er sei ein Mittelständler mit, ich weiß nicht, fast 10.000 Beschäftigten. Da sind wir, was die Forschungsintensität angeht, in den Unternehmen noch nicht so gut, wie wir eigentlich sein müssten. Das sieht man dann an Patentanmeldungen beispielsweise. Und es gibt einen zweiten Punkt, an dem wir noch arbeiten, das ist unser Image.
Und diese zwei Punkte vielleicht nochmal aufzugreifen, also zum einen mehr Patentanmeldungen, zum anderen die Imagefrage, wie können Sie als Wirtschaftsminister daran drehen, dass mehr Leute Patente anmelden, dass Hessen, vielleicht auch eben der Finanzstandort Frankfurt, mit einem besseren Image dastehen?
Bei der Frage der Patentanmeldung, da kann man natürlich unterstützen, da kann man Hochschulen dazu bringen, zu unterstützen. Am Ende des Tages muss es aber quasi von sich aus passieren. Also es muss am Ende in Unternehmen auch das Bewusstsein dafür geben, dass man mehr in Forschung und Entwicklung investieren muss. Da sind wir bisher in Hessen, was die Ausgaben angeht, ungefähr im Bundesschnitt. Also da gibt es welche, die sind deutlich schlechter, aber es gibt auch bestimmte Situationen in anderen Ländern, da wird deutlich mehr in Forschung und Entwicklung investiert in der Wirtschaft und das wollen wir stärken, also anreizen, das muss ja von selbst passieren. Und bei der Frage des Images ist es so, dass wir viel unterwegs sind. Der Hessen Trade and Invest macht viel Werbung für den Standort und wir arbeiten da eben zunehmend nicht nur mit der Vorstellung, die viele so haben, Stichwort Stärken. Natürlich ist die Frage Skyline von Frankfurt in jedem Imagefilm super und natürlich kommt auch der Flughafen vor, weil den kennen die meisten in Europa. Aber die Frage ist natürlich ganz klar, was hat Hessen noch mehr zu bieten? Und an dieser Stelle hat das dann auch was damit zu tun, dass man auf Weltkulturerbe hinweist, dass man eine Kulturszene darstellt, dass man klar macht, dass hier eben nicht, wie manche Leute glauben, um 22 Uhr werktags die Bürgersteige hochgeklappt werden. Und so blöde das jetzt klingt, die Tatsache, dass die S-Bahn im Frankfurter Rhein-Main-Gebiet jetzt in den Wochenendnächten auch nachts durchfährt, ist für manche ein Aha-Erlebnis nach dem Motto, also wenn da nachts so viel los ist, dann ist es vielleicht doch nicht so, wie ich immer gedacht habe.
Was macht die Landesregierung noch, um Hessen innovationsfähiger zu machen? Also zwei Sachen, an die ich beispielsweise denke, sind schnellere Unternehmensgründungen. Da brennt es, glaube ich, dem einen oder anderen unter den Nägeln, dass das schneller funktionieren muss in Hessen. Das andere Thema Ausbau der Digitalisierung, Breitbandausbau?
Was die Unternehmensgründungen angeht, da sind wir besser als das Vorurteil. Natürlich ist klar, jeder, der eine Firma gründet, hat noch nie das Wort Umsatzsteuervoranmeldung gehört. Also wenn er jetzt jung ist und von der Uni kommt, hat er sich keine Gedanken gemacht über Umsatzsteuervoranmeldung und wie kriege ich eine Betriebsnummer beim Arbeitsamt. Das wissen die Leute nicht, aber wir haben schon den sogenannten einheitlichen Ansprechpartner. Also man kann schon sehr schnell die richtigen Punkte rausfinden und wird dann dahin geleitet, wo man hingehen muss. Das funktioniert. Ich glaube schon, dass an dieser Stelle das Wichtige ist, überhaupt Menschen auf die Idee zu bringen, sich selbstständig zu machen. Aber manche wird es wundern, jedenfalls was die Start-ups angeht, also die technologiegetriebenen, auf schnelles Wachstum ausgelegten Gründungen, da ist jeder sechste Gründer über 50. Das heißt, es sind Leute, die sich sehr genau Gedanken gemacht haben, die aus dem Berufsleben kommen, die genau wissen, wie der Hase läuft und die am Ende sagen, ich habe hier so eine Idee oder ich habe da so eine Chance, da will ich jetzt quasi als Unternehmer aktiv werden. Also das ist nicht nur der Studierende oder die Studierende, die aus der Uni kommt. Bei der digitalen Infrastruktur haben wir in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, dass wir die Grundversorgung hinbekommen, das heißt 50 Mbit die Sekunde wirklich flächendeckend hinbekommen in jeden Haushalt. Da sind wir inzwischen eines der führenden Bundesländer und die Flächendeckung ist sozusagen in Sichtweite. Wir haben aber schon weiter gedacht, weil das hört ja nie auf. Am Ende haben wir eine Gigabit-Strategie jetzt aufgesetzt, die sagt, dass unser Ziel ist, dass wir bis 2025 dieses Ziel, was wir jetzt an 50 Mbit erreichen, in Richtung Gigabit hinbekommen, flächendeckend. Das wird sehr viele Investitionen erfordern. Das schaffen wir auch nicht alleine, da muss der Bund helfen. Aber die denken auch über die Frage nach, wie man da aktiv werden kann. Wir haben uns da auch Zwischenziele gesetzt. Das Erste, was wir schaffen wollen, sind die Schulen wirklich ans Netz zu bringen und zwar nicht mehr nur ans 50-Mbit-Netz, sondern an die Glasfaser. Wir sind dabei, mit den Mobilfunkbetreibern über die Frage flächendeckender Mobilfunkversorgung zu reden. Da kommt jetzt 5G als neuer Standard, aber wir haben ja teilweise noch große Lücken in den bisherigen Standards und auch da wird es so sein, die Mobilfunkbetreiber werden 4000 Senderstandorte modernisieren, werden 800 neue bauen. Und der dritte Punkt, wo wir auch ein neues Programm aufgesetzt haben, die sogenannte digitale Dorflinde, da fördern wir offene WLAN-Hotspots in Kommunen, die sich bewerben können. Und dieses Programm läuft wie geschnitten Brot. Also die Kommunen werden da sehr schnell sehr aktiv.
Sie haben gerade häufiger den Begriff Zukunftsfähigkeit benutzt. Sie haben auch gesagt, wir haben in dem einen oder anderen Feld nach vorne schon geschaut. Ich unterstelle das mal, dass vernünftige, verantwortungsbewusste Politik das immer tut oder zumindest tun sollte. Hessen 2030 oder gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, Hessen 2050, ein innovatives Hessen. Wie sieht das dann aus?
Wie es 2050 ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, 2030 ist eher die Zielmarke, auf die wir momentan setzen. Hessen 2030, wenn es perfekt läuft, hat wirklich Glasfaser in jedem Unternehmen und an jedem Gebäude. Hessen 2030 hat Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die wirklich auch anwendungsorientiert arbeiten, die Grundlagenforschung betreiben, diese neuen Punkte dann eben auch in ökonomische Anwendungen übersetzen, die rechtzeitig Patente anmelden. Und der dritte Punkt, ganz wichtig, die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist von Menschen gestaltet, gemacht, deswegen kann sie auch von Menschen in bestimmte Richtungen verändert werden. Und sie muss am Ende dem Menschen dienen. Und natürlich werden wir in den nächsten Jahren verstärkt darauf achten müssen, dass wir die Chancen nutzen und gleichzeitig denjenigen Menschen, die Angst haben, die Sorge haben vor diesen Veränderungen, dabei helfen, sich auf das Neue einzustellen. Das heißt, wir werden auch über Weiterbildung reden müssen, wir werden über Ausbildung reden müssen, um am Ende dafür zu sorgen, dass alle was davon haben.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wenn er über Innovation spricht, dann bemüht der hessische Wirtschaftsminister gerne ein Sprichwort. Jeder könne dafür sorgen, ein Kamel zu einer Oase zu führen, trinken aber müsse das Kamel dann selbst. Was er damit sagen will, das Land kann den Gründern und Entwicklern Hilfe an die Hand geben, daraus etwas machen muss dann aber jeder selbst. In Hessen hat Innovation Tradition, weiß Reporterin Anna Vogel.
Das Telefon.
Teilnehmer A wünscht mit Teilnehmer B zu sprechen.
Töne durch einen Draht schicken, das hat als erster ein Hesse versucht. Der Physiklehrer Philipp Reis aus Gelnhausen. Nur konnte er in den 1860ern kaum jemand für seine Idee gewinnen, erzählt die Autorin Andrea Gunkler. Sie hat bekannte hessische Erfindungen in einem Buch zusammengefasst und beschreibt eine Vorführung des Physiklehrers, die zur Legende wurde.
Philipp Reis saß irgendwo draußen und sprach in dieses Telefon und in dem Saal, wo die Zuhörer saßen, kam eben das gesprochene Wort an und die Zuschauer waren größtenteils der Meinung, das sei alles abgesprochen. Also hat sich jemand nach draußen begeben, dem Reis die Apparatur aus der Hand genommen und hat selber irgendeinen Nonsenssatz in das Telefon gesprochen und es kam oben an.
Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
Als Erfinder des Telefons gilt Philipp Reis trotzdem nicht. Sein Fehler, er hat nie ein Patent angemeldet. Das übernahm 1876 der Amerikaner Alexander Graham Bell, der Reis Ideen weiterentwickelt hat.
Das Raketenauto.
Ein mit Pulverraketen angetriebenes Auto, zigarrenförmig und schwarz lackiert. Darin saß der Rüsselsheimer Fritz von Opel und raste mit 238 Kilometern pro Stunde über eine Piste in Berlin. Diese Bilder gingen 1928 um die Welt. Ein Jahr später hob er mit einem Flugzeug, das er speziell für Raketenantrieb konstruiert hat, vom Frankfurter Flughafen ab. Eine Sensation, findet Andrea Gunkler.
Die Erfindung hat den Weg bereitet für die Flugzeugindustrie und vor allen Dingen hat sie den Weg bereitet für die Raketentechnologie, die letztendlich die Amerikaner auf den Mond gebracht hat. 2, 1.
Der Computer.
Konrad Zuse gilt als Erfinder des Computers. Erste Versuche machte der Ingenieur bereits 1941 in Berlin. Dort hatte er mit der Z3 den ersten funktionsfähigen Digitalrechner der Welt entwickelt. Nach dem Krieg zog er ins nordhessische Neukirchen und gründete dort die Zuse KG, die später nach Bad Hersfeld verlegt wurde. In einem Fernsehbeitrag von 1958 erklärt Konrad Zuse die Funktionsweise des Z22, des ersten Röhrenrechners.
Zur Durchführung der Berechnungen wird das Programm durch einen Programmknopf gestartet. Dann brauchen nur noch die gemessenen Werte eingegeben zu werden. Und die Maschine liefert dann die Ergebnisse mit Hilfe der Schreibmaschine aus.
Zuse war übrigens nicht nur Techniker, sondern auch Künstler. Bilder von ihm stellte unter anderem die Kasseler Documenta 2012 aus.
Der Wasserrucksack Paul.
2001 haben Wissenschaftler der Universität Kassel einen Wasserrucksack entwickelt, der Menschen in Not mit sauberem Wasser versorgen kann. Sein Name? Paul. Das Besondere ist, dass der Rucksack sogar Wasser vor Ort aufbereiten kann, erklärt einer der Entwickler, Franz Bernd Frechen, in einem Video der Universität Kassel.
Wir sind ja notorisch neugierig an der Hochschule. Wir haben diverse Dinge ausprobiert und kamen auf die Idee, Oberflächenwasser, was womöglich mit Bakterien belastet ist, durch Membran zu filtern. Das war eigentlich der Anfang der Paul-Idee.
Paul ist inzwischen in über 60 Ländern eingesetzt worden, unter anderem auch vom Auswärtigen Amt.
Anna Vogel über bekannte Innovationen aus Hessen. Das Telefon oder das Raketenauto, alles schon längst Vergangenheit. Mittlerweile hält die Digitalisierung die Wirtschaft in Bewegung und zwingt Macher dazu, sich zu überlegen, wie sie ihr Unternehmen fit bekommen für das digitale Zeitalter. Das haben wir uns auch gefragt und uns deshalb auf die Suche nach einem Ort für Innovationen in Hessen gemacht. Gefunden haben wir das neue Tech-Quartier in Frankfurt. Reporter Martin Honecker hat es besucht.
Große offene Arbeitsräume, Besprechungszimmer mit Glaswänden, lange Flure mit kleineren Büros für die verschiedenen Startups. Hier irgendwo weht er durch, der Erfindergeist. Denn die rund 130 Startups, die im Frankfurter Tech-Quartier arbeiten, eint der Wille, mit neuen Ideen die Geschäftswelt zu erobern. So wie bei Nils Krugmann. Mit seinem Unternehmen Intelligent Data Analysis, IDA, hilft er anderen Unternehmen, ihre Produktionsketten effizienter zu machen.
Man soll ja immer Visionen haben als Gründer, sage ich. Ja, wir wollen so ein bisschen das Google der Datenanalyse werden. Also wir glauben schon, dass wir da mit unserer Plattform Moira, benannt nach der Schicksalsgöttin, eine Lösung geschaffen haben, die also echte Mehrwerte für ganz viele Industrieunternehmen und Kunden auch bietet. Und da wollen wir, sage ich mal, einer der ganz Großen werden.
Seit es das Tech-Quartier in Frankfurt gibt, sei es für ihn eine Art Heimat gewesen. Hier arbeiten Gründer, Startups und etablierte Unternehmen Tür an Tür. Auch potenzielle Geldgeber für neue Gründungsideen und Auftraggeber sind dabei, berichtet Christian Schmoll vom Startup Mikovo. Sein Unternehmen hilft Banken, ihre Systeme zu digitalisieren. Manche Banken steckten mit ihren Systemen noch in den 80er Jahren, erklärt er in seinem Büro im Tech-Quartier.
Wenn man rausgeht, trifft man mit Sicherheit 3 oder 4 Vertreter von Banken und kann mit denen ganz schnell in Kontakt treten und die fragen einen über Themen, die gerade akut sind, und manchmal kann man sofort was antworten und hat dann direkt einen Auftrag.
Aber nicht nur Auftraggeber seien wichtig, auch der Kontakt zu anderen jungen Unternehmen, die mit den gleichen Problemen konfrontiert sind, sei enorm hilfreich. Dazu gehört auch die Suche nach Mitarbeitern.
Ja, aktuell suchen wir auch einen Blockchain-Developer und das ist natürlich hier leichter zu finden als woanders, aber wir sind natürlich auch immer noch auf der Suche.
Auch dabei will das Tech-Quartier helfen, sagt Tech-Quartier-Geschäftsführer Sebastian Schäfer. Der Bedarf ist riesig, denn das Tech-Quartier wächst rasant. Für ihn ein klares Zeichen, dass es an einem Platz für Innovationen gefehlt hat.
Neben diesen 2 Etagen, hier im Pollux, unserem Hauptquartier, haben wir eben jetzt das Green Tech Hub in Sachsenhausen eröffnet. Am 1. November haben wir eine Erweiterungsfläche im Mindspace, ja, auf einer eigenen Tech-Quartier-Etage. Und sind auch noch dabei, einen weiteren Standort hier in Frankfurt zu eröffnen.
Nils Krugmann von IDA will die Vorteile im Tech-Quartier jedenfalls nicht mehr missen. Mit seiner Firma einfach irgendwo im Industriegebiet zu sitzen, kommt für ihn nicht in Frage. Die Möglichkeiten, im Tech-Quartier neue Kontakte zu knüpfen, seien einfach zu gut.
Es ist auch nicht selten, dass mein Vorstand zu Ihnen von einem großen DAX-Unternehmen an den Schreibtisch kommt und sagt, Mensch, was macht der denn? Da hat man normalerweise als kleines Unternehmen nicht so die Zugänge. Und das ist natürlich sehr interessant, dass die Kunden dann und die potenziellen Kunden auf uns aufmerksam machen, also auch umgekehrt wir uns hier natürlich auch zeigen können. Ja, also nicht nur den Kunden, sondern auch der Community.
Daraus ergibt sich für ihn aber ein neues Problem. Durch den Erfolg, den ihm auch das Tech-Quartier eingebracht hat, wächst seine Firma so schnell, dass der Platz im Tech-Quartier schon bald nicht mehr ausreichen könnte.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Digitalisierung macht vielen Menschen auch Angst. Künstliche Intelligenz könnte Arbeitsplätze rauben. Das Menschliche, das könnte auf der Strecke bleiben. Mit diesen Sorgen beschäftigt sich auch der Autor Tim Leberecht. Selbst hat er fast 15 Jahre im Silicon Valley gearbeitet, hat mitbekommen, wie Innovation gelingt und wie Menschen darunter leiden können. Heute nennt sich Tim Leberecht einen Romantiker und wirbt bei Unternehmen dafür, trotz Erfolgsdrucks, das Humane bei allen Unternehmungen nicht zu vergessen.
Die Unternehmen, die das schaffen werden, die zum einen datenbasiert sind, natürlich technologiegetrieben sind und auch entsprechende Kompetenzen aufbauen, aber auf der anderen Seite eben auch immer wieder auf den Menschen zurückkommen und Platz schaffen für den Menschen, die werden in Zukunft erfolgreich sein.
Um Menschlichkeit geht es auch im nächsten Beitrag, zumindest aber um eine gute Idee für die Menschheit. Üblicherweise sind Trinkhalme aus Kunststoff hergestellt, einmal gebraucht werden sie entsorgt. Die EU will jetzt genau solche Strohhalme verbieten. Da kommt die Erfindung eines jungen Mannes aus Habichtswald-Ehlen genau richtig. Der produziert nämlich Strohhalme aus Rapsstroh und liegt damit voll im Trend. Carsten Gohlke hat ihn besucht.
Die Novembersonne sendet außergewöhnlich warme Strahlen auf den Marktplatz in Zierenberg. Dort im Café am Markt herrscht reger Andrang auf der Außenterrasse. Viele wollen gleich mir die frische Luft, den leckeren Kuchen und eines der Milchmixgetränke genießen. Als ich mein Getränk erhalte, serviert in einem schönen Cocktailglas, bin ich überrascht. Statt des üblichen bunten Plastikröhrchens steckt in dem Getränk ein echter Strohhalm.
Reine Natur, genau. Das ist halt wirklich aus einem Rapsstroh oder ein Rapsstroh gearbeitet. Wasser da mit Bienenwachs behandelt und absolut reine Natur, 100%. Es ist sogar kompostierbar.
Erklärt mir die nette Chefin des Cafés, Lisa Wagner.
Super gut bei uns angekommen. Wir haben sie auch hier im Kaffee für Eiskaffee und Milchshake.
Ich bin neugierig geworden und will den jungen Erfinder gern persönlich kennenlernen. Der wohnt im Nachbarort in Habichtswald-Ehlen und ist gerade total im Stress. Er saniert nämlich ein großes altes Fachwerkhaus, in dessen Obergeschoss sich auch die Strohhalm-Manufaktur befindet. Auf einer kleinen Werkbank steht eine seltsame Apparatur aus Bohrmaschine, diversen Leitungen und Kabeln und einer Flaschenbürste in Miniaturausführung. In einer Halterung ist ein Strohhalm aus Raps geklemmt.
Sie werden ausgehöhlt, genau.
Erklärt mir Kai Kunze, der Erfinder des Rapsstrohhalmes. Die Idee dazu kam ihm, als er wieder einmal mit seinem Hund in den Feldern rund um Habichtswald unterwegs war.
Habe mich vorher schon für nachhaltige Alternativen von Strohhalm interessiert. Und ja, beim Spaziergang ist mir quasi der Raps aufgefallen, dass man daraus einen Strohhalm machen könnte, alleine wegen der Optik her. Und dann habe ich ein paar abgemacht und bin relativ schnell quasi dann zum Erfolg gekommen.
Ich bin begeistert. Dennoch will ich natürlich wissen, wie es so mit der Hygiene bestellt ist. Schließlich krabbeln in solchen echten Strohhalmen ja allerhand Tierchen herum.
Es wird mit Bienenwachs versiegelt und Bienenwachs hat ja eine antiseptische Wirkung und deswegen ist der Bienenwachs sehr gut dafür. Sie sind im Labor gewesen zur Kontrolle.
Wiederverwendbar sind sie, seine Strohhalme, die es in einer kleinen Tüte à 10 Stück oder in einem pfiffigen Geschenkglasröhrchen ab 3,80 Euro zu kaufen gibt.
Einfach mit lauwarmem Wasser einfach abspülen nach der Benutzung und dann auf dem Küchentuch einfach trocknen lassen, ein paar Stunden und dann ist gut.
Die Geschenkversion kostet 8 Euro und die Nachfrage ist riesig. Kaum zu schaffen, lacht der Jungunternehmer und Hobbyerfinder, der auf seine Strohhalme aus Rapsstroh inzwischen auch ein Patent angemeldet hat. Bars aus Hamburg, Berlin und eben auch Zierenberg, um nur einige zu nennen, verwenden heute seine Strohhalme, die immer noch alle in Handarbeit produziert werden. Bis zu 5-mal, so Kai Kunze, nimmt er in der Fertigungsphase jeden Strohhalm in die Hand, bis er dann endlich versandfertig ist. Inzwischen steht er aber auch in Verhandlungen mit den Baunatthaler Werkstätten, denn dort gibt es viele fleißige Hände, die die einfachen, aber notwendigen Arbeiten ausführen können.
Bis jetzt sieht es ganz gut aus, dass wir vielleicht sogar zusammenfinden könnten. Und dann ist natürlich die Menge, die ich produzieren könnte, gleich erheblich mehr.
Kai Kunze wendet sich wieder seiner Arbeit im alten Fachwerkhaus zu und ich habe plötzlich die Idee, dass die Strohhalme aus Rapsstroh doch eigentlich auch ein schönes und überraschendes Geschenk für meinen nächsten Besuch bei Freunden sein könnten.
Es läuft nicht immer so gut wie bei den Erfindern aus Nordhessen. Zur Innovation und Entwicklung gehört auch, mal einen Fehler zu machen, mal zu scheitern. Der Frankfurter Unternehmer Daniel Putsche macht das offensiv zum Thema. Er hat in der Bankenmetropole die sogenannten Fuck-Up-Nights ins Leben gerufen. Eine Veranstaltungsreihe, in der Unternehmer von ihrem Scheitern erzählen und wie sie damit umgegangen sind. Prominenter Gast vor 2 Jahren, Christian Lindner.
7 Jahre erfolgreich in einem mittelständischen, herkömmlichen Geschäftsmodell aktiv gewesen. Insgesamt 7 Monate Geschäftsführer in einem Unternehmen gewesen, Minderheitsbeteiligung gehabt, das nicht erfolgreich war, aber dieses Thema bestimmt mein Leben.
Ein Fehler, der das ganze Leben bestimmt, das muss nicht sein. Mit Fuck-Up-Night-Initiator Daniel Putsche habe ich auch am Rande des Hessischen Innovationskongresses gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie läuft so eine Veranstaltung bei euch eigentlich genau ab?
Das variiert so ein bisschen auch von den Sprechern. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Geschichten wir wann wie wo haben. Dem Ablauf gleich ist immer, dass wir 4 Personen haben. Bei der letzten Veranstaltung hatten wir zum Beispiel 3 Speaker, die eine Keynote gehalten haben und ein Gespräch im Anschluss. Manchmal haben wir 4 Keynotes, die gehalten werden, manchmal haben wir 5 Keynotes, die gehalten werden, wenn wir eine Ausnahme machen wollen. Aber es ist immer eine Mischung aus Vortrag und einem besonderen Element.
Wie seid ihr da drauf gekommen, das hier zu machen in Frankfurt?
Wir haben das gemeinsam mit Jelena Klingberg, mit der veranstalten wir das zusammen in Frankfurt, haben wir 2015 gestartet, weil wir beide unabhängig voneinander auf die Fuck-Up-Nights-Initiatoren aus Mexiko zugegangen sind und gesagt haben, das würden wir total gerne auch machen in Frankfurt. Und wir kamen beide dazu, das zu machen, weil es unkonventionell ist und weil es aber auch ein gesellschaftliches Thema ist und weil es auch ein unternehmerisches Thema ist, weil aus Fehlern meistens das Positive entsteht. aus der unternehmerischen Perspektive heraus habe ich persönlich noch niemanden getroffen, der von 0 auf 100 sein Business gebaut hat, sondern meistens ist der Weg ein sehr beschwerlicher. Meistens ist der Weg mit vielen Rückschlägen gepflastert und dann geht es in der Tat genau darum, welche Fehler macht man, wie geht man damit um, damit man am Ende daran wachsen kann.
Scheitern, warum oder auch Fehler machen, warum ist das so stigmatisiert, gerade im Wirtschaftsumfeld?
Weil Organisationen und Menschen in Organisationen, gerade etablierten, größeren Organisationen, so sozialisiert sind, dass Scheitern nicht passieren sollte, weil Incentivierungsstrukturen nicht korrekt gesetzt sind, um das Thema abzufedern. Es ist die bestehende Organisation einer Unternehmung, die meistens dafür Sorge trägt, dass Scheitern ein Stigma ist.
Das Scheitern selbst, jedenfalls versucht ihr das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, mit diesen Veranstaltungen auch deutlich zu machen, ist aber eigentlich gar nichts, was ja dazu führen muss, dass sich jemand schämt. Warum nicht?
Jedem Sprecher fällt es am Anfang tendenziell eher etwas schwer, das Scheitern so prominent darzustellen und sein ganz persönliches Scheitern so prominent darzustellen. Am Ende sind sich aber auch alle einig, dass es gar nicht so schlimm war und dass es eigentlich total cool ist, über das Scheitern zu sprechen, um vielleicht das A entweder zu verarbeiten oder um zum Beispiel auch Gelerntes weiterzugeben an Zuhörer. Und Scham ist selten mit dabei. Wir hatten sogar schon Speaker auf der Bühne, die haben sogar auf der Bühne angefangen, gegen die Tränen zu kämpfen, weil sie zum Beispiel in dem Moment erst verarbeitet haben und jeder hat es verstanden. Und da muss Scham keine Rolle spielen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du das gerade eben zumindest auch schon mal kurz angerissen. Scheitern kann ja auch dazu führen, es eben im nächsten Schritt besser zu machen und aus dem Scheitern kann wieder was viel Besseres entstehen. Kannst du das noch ein bisschen genauer fassen, was du damit meintest?
Das bezog sich auf meine erste Gründung und meine zweite Gründung als Unternehmer. Meine erste Gründung ist gescheitert, kann man, glaube ich, ganz offiziell so sagen. Ist eine Firma, eine Kapitalgesellschaft, die nicht mehr im Markt ist. Ich habe viele Fehler gemacht. Diese Fehler waren nicht so tiefgehend und so gefährlich, dass sie meine Existenz bedroht haben, wobei sie schon schwer waren. Und ich habe diese Fehler genommen, hatte durchaus meine Herausforderung, damit umzugehen und einfach das zum Beispiel auch an Geld, was ich verloren habe, irgendwie wieder hereinzuwirtschaften, um dann in der zweiten Gründung, und das ist die Firma, dessen Geschäftsführer und dessen Gründer, einer von beiden ich heute bin, zum Erfolg zu führen, weil ich einfach aus dem, was ich vorher aus meinen Fehlern gelernt habe, was Besseres bauen konnte.
Was glaubst du, wie lange braucht es, bis auf einer breiteren Basis ankommt, dass eben Scheitern auch diese Chancen haben kann und nicht nur irgendwas ist, das einen vielleicht verbrennt für den Rest der beruflichen Karriere?
Ich finde, dass der Markt inzwischen schon eine gewisse Reife hat, was das Thema Scheitern angeht. Das sieht man, glaube ich, auch in den Zuschauerzahlen auf unserer Veranstaltung. Das merkt man aber auch in den Gesprächen, wenn man zum Beispiel mit Organisationen spricht, wie sie mit dem Thema Scheitern umgehen, respektive wie sie möchten, dass die Unternehmung damit umgeht. Meistens ist die Realität noch nicht der Fall, dass eine Incentivierungsstruktur beispielhaft schon so gelegt ist, dass Scheitern eine Option ist. Aber das Bewusstsein darüber, dass Scheitern mitnichten etwas Schlimmes ist, solange es nicht fahrlässig oder vorsätzlich passiert, das ist schon auf einem guten Weg.
Dankeschön.
Gerne.
Fehler auch mal zulassen, sie als Teil der Innovationskultur verstehen, dafür werben immer mehr Unternehmer und haben dabei einen sehr interessanten Vordenker. Apple-Gründer Steve Jobs.
Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards.
Er habe einmal seine Ideen nicht verbinden können, als er noch auf dem College war, erzählt er in einer Rede vor seinem Tod. Das sei ihm dann erst später gelungen.
So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference.
Viel wichtiger sei es, sagt Jobs, in die Ideen zu vertrauen, auf das eigene Herz zu hören und nicht aufzugeben. Das mache dann den großen Unterschied. Das war HR Info Bilanz. Die Sendung gibt es auch als Podcast zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Aydoğan Makasci.